Es gibt nicht viele Filme, bei denen ich geweint habe. Das ist jetzt ein Outing. Nicht viele, bei denen ich geweint habe. Einer davon war das Streben nach Glück. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein sehr inspirierender Streifen, finde ich. Und der erzählt die Geschichte von einem alleinerziehenden Vater, Christopher. Der hält sich eine lange Zeit mit Gelegenheitsjobs über Wasser, aber es ist schon alles sehr schwierig, auch sehr hoffnungslos irgendwie mit seinem Sohn. Und irgendwann wird ihm auch noch die Wohnung gekündigt. Er muss mit seinem Sohn in ein Obdachlosenheim ziehen und es sieht einfach katastrophal aus für diese kleine Familie. Faszinierend fand ich an diesem Film aber den Glauben des Vaters. Er hat daran festgehalten, er hat daran geglaubt, dass es das Glück für ihn und für seinen Sohn noch gibt und dass es besser wird. Die Bibel beschreibt Glauben als ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind, im Hebräer 11, Vers 1. Christophers Glaube war so ein Festhalten. Sein Glaube an das Glück war so ein Festhalten. Und unser Glaube an Gott ist auch so ein Festhalten und überzeugt sein. Letzte Woche ging es darum, die Entscheidung zu glauben zu treffen. Auch immer wieder zu treffen. Und ich habe mit folgendem Vers aus dem Jakobusbrief geendet. Hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Ist vielleicht so ein bisschen ein Vers, mit dem man nicht immer so gerne endet, weil der viel offen lässt. Und deswegen stehe ich heute nochmal hier, um euch das Anschließende sozusagen mitzugeben. Wir haben uns ausführlich mit dem Begriff Wort auseinandergesetzt letzte Woche. Wisst ihr noch, was das bedeutet? Guck mal in eure Gesichter, ihr müsst nichts sagen, aber ihr könnt gerne nicken. Wisst ihr noch, was das Wort bedeutete? Das Wort bedeutet die gute Botschaft von Jesus Christus. Er kam auf die Welt, um uns zu zeigen, wie man mit Gott eine Beziehung führen kann. Denn das ist Gottes Traum für diese Welt, dass die Menschen in eine Beziehung mit ihm treten. Und diese Nachricht auch von Jesus Christus, hat Gott schon in uns hineingepflanzt, als Samenkorn, wie Jakobus es beschreibt. Und diese Nachricht hat Kraft zu retten. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Aussagen aus dem Jakobusbrief. Könnt ihr euch merken, die Nachricht von Jesus Christus hat die Kraft zu retten und sie ist in einen jeden von uns eingepflanzt. Und diese Aussage überliest man vielleicht zu schnell, wenn man den Jakobusbrief liest. Das kann sein. Aber sie leitet einen weiteren großen Schwerpunkt des Briefes ein, den man vielleicht häufiger liest oder wo man mehr von weiß. Und zwar, habt ihr es schon am Anfang gehört und letzte Woche, es geht um die Taten, die Handlungen oder Werke, wie manche Bibeln es beschreiben. Ganz kurz zusammengefasst, wenn man das Wort hört und ihm Glauben schenkt, dann folgen Taten. Auf Deutsch, wenn du dich traust, an Jesus zu glauben, diesen Schritt gehst, dann verändert sich dein Leben und auch dein Handeln. Und hier könnte ich eigentlich schon aufhören. Das ist die Hauptbotschaft von heute. Aber ich persönlich finde, es klingt nicht dringend genug. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn Jakobus hier sitzen würde und sich das anhören würde, würde er mich, glaube ich, auch zur Seite nehmen und sagen, so geht das aber nicht. Du verwässerst das Ganze. Ich habe nicht so ausführlich meine Gedanken darauf geschrieben, dass du das jetzt in einem Satz zusammenfasst. Deswegen lassen wir es auch nicht in einem Satz. Und gehen das nochmal ausführlicher durch. Als erstes möchte ich heute mit euch einen möglichen Konflikt aus dem Weg räumen. Manche meinen oder könnten meinen, einen Widerspruch in der Bibel festzustellen, an unserer Bibelstelle heute. Dass sich die Bibel an zwei verschiedenen Stellen oder mehreren Stellen widerspricht. den möchte ich auflösen. Dann hören wir den Text, der für heute relevant ist. Der liefert uns viel Stoff, um über die Frage nachzudenken, in welcher Beziehung Glaube und Taten zueinander stehen. Und genauer gesagt, was bedeutet nutzloser Glaube und wie kommt man zu den guten Taten? Also 3 Punkte für heute. Gibt es wirklich einen Widerspruch in der Bibel an dieser Stelle? 2. Kann Glaube nutzlos sein? Und 3. Wie kommen die guten Werke zum Glauben? Wir fangen mal gleich mit dem 1. an. Gibt es einen Widerspruch? Denn da müssen wir ein bisschen in den Jakobusbrief oder in die Analyse von dem Brief eingehen. Und erinnert euch, letzte Woche habe ich schon mal erwähnt, dass er so ein kleiner Stein des Anstoßes sein könnte, dass er über die Jahrhunderte immer mal wieder angefochten war. Und vor allen Dingen ein Thema kommt da auf den Tisch, nämlich widerspricht der Brief nicht den Aussagen von Paulus in den Paulusbriefen. Gerade Jakobus 2, Vers 24, gehört zu unserem Text heute, macht Probleme. Da steht, ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Aufgrund der Taten. Vielleicht macht das bei euch jetzt schon einen Klick. Das klingt doch an einigen Stellen der Bibel anders. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Zum Beispiel Römer 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Klingt anders. Römer 3, Vers 28. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und schließlich noch Galater 2, Vers 16. Da meint Paulus es wirklich ernst. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ich finde, hier wird Paulus' Meinung sehr deutlich. Widerspricht Jakobus Paulus, wenn er sagt, aufgrund der Taten wird der Mensch von Gott gerechtfertigt? Die Antwort darauf liegt in 2 Analysen. Und zwar das erste, wer hat den Brief geschrieben und wann wurde er geschrieben? Letzte Woche habe ich euch schon gesagt, dass es Jakobus war, der Bruder von Jesus, der den Brief geschrieben hat. Und wenn wir das wissen, dann bleibt nur ein bestimmter Zeitraum, und zwar 30 bis 62 nach Christus, wo er den geschrieben haben konnte. Das ist schon mal gut zum Einordnen. Und es sprechen ein paar Indizien, das ist das Wort, ein paar Indizien dafür, dass er zwischen 30 und 48 geschrieben wurde. Es reicht die Zeit nicht aus, um mit euch hier ins Detail zu gehen. Wenn ihr Fragen habt, kommt nachher nochmal auf mich zu gerne oder später. Gehen wir davon aus, 30 bis 48 wurde der Jakobusbrief geschrieben. Im Vergleich dazu der Römerbrief 56 nach Christus. Der Galaterbrief um 48 nach Christus. Und der Epheserbrief noch viel später, 62, 63. Also kann man davon ausgehen, dass die Briefe von Paulus alle nach Jakobus geschrieben wurden. Also die, wo diese Konflikte sind, sage ich mal, so diese Parallelstellen. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, Jakobus widerspricht Paulus nicht, weil er als erstes geschrieben hat. Widerspricht Paulus jetzt Jakobus? 2 Punkte dazu. Erstens war Paulus die Gnadenrettung super wichtig. Er hat sie am eigenen Leib erlebt. Er hat es erlebt, aus Glauben gerettet zu werden und durch Gnade und nicht aus Werken, weil er war ein sehr gesetzestreuer Jude, der sehr, sehr viel gemacht hat, aber er wurde am Ende aus Gnade und aus Glauben gerettet. Das war ihm sehr wichtig und das kommt in fast jedem Brief, den er schreibt, sehr deutlich hervor. Das hat er einfach immer wieder erwähnt. Und er verurteilt die Werksgerechtigkeit. Falls ihr aufgepasst habt, in den Versen, die da gerade dran standen, stand ganz oft Gesetzeswerke. Das ist ein bisschen was anderes, als was Jakobus meint mit seinen Werken. Gesetzeswerke ist nämlich das, was die Juden gewohnt waren zu machen. Oder die Judenchristen dann. Sie waren darauf getrimmt, Gesetze einzuhalten, ihr Leben lang. Und Paulus hat halt gesagt, darauf kommt es nicht mehr an. Und wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, ist das auf keinen Fall das, was Jakobus predigt. Die Rettung aus Gesetzeswerken. Sondern er predigt, dass man das Wort annehmen muss und Jesus Glauben schenken muss. Der Nachricht von Jesus. Also ist das erste Fazit von heute, dass es an dieser Stelle keinen Widerspruch gibt. Diese Stelle in der Bibel ist keine direkte Entgegnung auf eine andere Stelle. Wir schauen mal in den Bibeltext, wie Jakobus das formuliert hat, was Thema heute ist. Und es ist ein bisschen ein längerer Text, aber er ist sehr wichtig. Und lest ihn gerne mit, er wird hier vorne angeschmissen. Ihr könnt ihn auch in euren Bibeln mitlesen, Jakobus 2, 14 bis 26. Und ich lese den ganzen Text, weil er so eine Kraft hat und so intensiv ist. Und ihr könnt gerne mal zählen, wie oft Jakobus sagt, dass Glaube ohne Taten nichts wert ist. Zählt das mal. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen, es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben, ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten meinen Glauben zeigen. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glauben vollkommen. Und damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. So wichtig war das Thema Jakobus. So ausführlich hat er darüber geschrieben. Ich habe 5-mal gezählt, dass Glaube allein nicht genügt, beziehungsweise dass er nutzlos ist ohne Taten. Je nach Zählweise kommt man sogar auf mehr. Immer wieder haben wir auch gerade Beispiele gehört, wie Glaube und Taten zusammengehören. Zum Beispiel gab es da in der Gemeinde frommes Reden, aber nichts dahinter. Jakobus spricht von Menschen, die wirklich, wirklich arm dran waren. Nichts anzuziehen hatten, nichts zu essen hatten. Und andere, die ihnen gute Wünsche und Gottes Segen nachrufen, anstatt zu handeln. Er spricht von Dämonen, die an die Existenz von Gott glauben und vor ihm Angst haben. Aber ihr Glaube ist wertlos, weil ihm keine guten Taten folgen. Die Dämonen entscheiden sich weiterhin, Gegner von Gott zu sein. Er spricht von Abraham, der seinen Glauben durch Taten beweist. Abraham ist bei der härtesten Prüfung seines Lebens nicht eingeknickt, sondern er wäre Gott überall hingefolgt. Und Rahab sogar, eine nicht-israelitische Frau, die dem Volk Israel geholfen hat. Von ihr liest man in der Bibel nur, dass sie diese gute Tat vollbracht hat und dass sie dann im Kampf fliehen konnte. In der jüdischen Tradition wird dazu gesagt, dass sie das mit einem Glauben an Gott verknüpft hat. Es ist wirklich ein wichtiges Thema. Glaube ohne Taten ist tot. Er kann nicht retten. Was machen wir jetzt? Müssen wir uns jetzt wieder Druck machen? Wieder jeden Morgen aufwachen und denken, ach, was kann ich heute für Gott tun? Was muss ich heute für Gott tun? So, kennst du dieses Gefühl, wenn du in einer Gruppe von Leuten bist und da sind Nichtchristen dabei und du denkst die ganze Zeit, ich muss ihnen von Gott erzählen, ich weiß aber nicht wie? So diesen Druck, müssen wir mit diesem Druck leben? Noch ein bisschen einfacher, liebe Leiter heute in der Gemeinde, Lobpreis oder Technik, ich sage euch, ihr werdet nie wieder Ausfälle besetzen müssen oder Schwierigkeiten haben, weil niemand mehr Nein sagen wird nach heute. Könnt ihr euch darauf freuen. Natürlich nicht. Ich will auf gar keinen Fall, dass hier heute irgendwer mit einem ungesunden Leistungsdenken nach Hause geht. Das ist nicht das, was Jakobus sagt. Aber was sagt er dann? Was heißt es dann, wenn der Glaube ohne Taten nutzlos ist, ja sogar nicht echt ist? Sind wir am zweiten Punkt. Die Antwort ist tatsächlich ziemlich einfach. Ein wahrer Glaube verändert dich so, dass die Taten nicht ausbleiben. Ein wahrer Glaube bedeutet, ich lerne Jesus kennen und suche die Beziehung zu ihm. Ich blicke auf Gott, den Vater, und akzeptiere seine Größe und Macht. Ich spüre den Heiligen Geist und lass mich von ihm leiten. Welcher Zugang auch immer dich am meisten anspricht, alles wird deinen Blick auf diese Welt verändern. Und Glaube ohne einen veränderten Blick auf die Welt, das ist kein echter Glaube. Und dieser Glaube ist nutzlos. Stell dir mal einen jungen Mann vor, der nach seinem Studium seinen ersten Job anfangen will. Sagen wir, er hat Medizin studiert. 7 Jahre lang voll geackert, fleißig gelernt, war immer einer der Besten, ein Musterschüler. Und er war begeistert von dem, was er gelernt hat. Es gab nur ein kleines Problem. In jedem seiner Praktika hat er das Gelernte nicht abgerufen. Er musste irgendwie immer wieder von Null anfangen. Jedes Mal von neuem starten. Und das, wie er sich zeigte, das entsprach gar nicht mit dem, was er sagte und was er so lieb hatte eigentlich. Theorie und Praxis stimmten bei ihm nicht überein. Und wie wirkt er wohl auf seine Mitmenschen? Stell dir das mal vor, überleg dir das. Wie wirkt dieser junge Mann auf seine Mitmenschen? Auf die Kommilitonen, auf die Mitarbeiter im Krankenhaus, auf seine Lehrer, auf seine Freunde. Ich gebe zu, es ist ein sehr skurriles Beispiel. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Jakobus sagt uns, es ist möglich. Es gibt Leute, die lieben den Glauben oder die haben diese Begeisterung dafür, aber man sieht es nicht in der Praxis. Das kann Realität sein. Und wir sollten uns bewusst sein, dass es möglich ist, so ein skurriles und widersprüchliches Leben zu führen. Schaust du dir Jesus an, wie er geredet und gehandelt hat, kannst du nicht mehr abfällig über andere reden. Dann kannst du nicht mehr an den Armen und Kranken vorbeigehen, ohne aus seiner Perspektive über sie zu denken. Wenn du an Gott, den Vater, den Schöpfer der Welt denkst, wenn du ihn betrachtest, kannst du nicht anders als die Schöpfung, Natur und Mensch als etwas unglaublich Wertvolles ansehen. Und wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt, dann zeigt Gott dir Orte und Menschen, die deine Hilfe benötigen. Aber wie kommen nun die guten Werke zum Glauben? Schaut, es ist so, wie wenn man Fan von etwas Bestimmten ist. Zum Beispiel von einer Musikband. Ich weiß aus nächster Nähe, dass vor allen Dingen Metal-Bands ein ganz einzigartiges Merchandise haben. Also so T-Shirts, Pullover mit besonderen Aufdrucken, die immer sehr einzigartig sind. Und die Fans kaufen sich solche Shirts und zeigen damit aller Welt, zu wem sie gehören. Es gibt es nicht nur mit Bands, sondern auch mit Fernsehshows, so 5 Buchstaben oder Cafés, die es überall in jedem Ort gibt auf der Welt, Fahrzeuge. Und du hörst diese Musik, du siehst diese Show und wirst verändert. Ja, deine Begeisterung für diese Sache steigt und du möchtest es aller Welt zeigen. Deswegen kaufst du dir so ein Shirt. Und das ist das Prinzip vom Glauben. Deine Begeisterung steigt und du trägst es nach außen. Und zwar durch deine Handlungen. Manche kaufen sich auch Shirts, aber dann muss das auch mit der Handlung übereinstimmen. Durch deine Handlungen. Und so gesehen sind die Taten für Jakobus also der sichtbare Beweis des Glaubens. Das konnten wir auch in dem Text ein bisschen lesen. Der Glaube an sich ist nicht sichtbar. Er wird nicht sichtbar durch fromme Worte, sondern durch die Handlungen, die vom Glauben motiviert sind. Das ist der Punkt. Das war Jesus auch wichtig. Er hat gesagt, er hat die Leute aufgefordert, aus dem Glauben keine große Sache zu machen, lieber still in der Kammer zu beten, aber zu handeln, zu agieren. In dem Film Das Streben nach Glück hält Christopher an seinem Glauben an ein besseres Leben fest. Sein Glaube durchdringt ihn so tief, dass es auch seine Handlungen beeinflusst. Und die Menschen um ihn herum merken das. Sein Sohn hat ihn als Vorbild und er sieht das und er hält zu ihm. Und seine zukünftigen Chefs sehen diesen Ehrgeiz und geben ihm eine Festanstellung. Also wer den Film nochmal schauen wollte, Entschuldigung. Noch ein Satz zu den Taten, die Jakobus beschreibt. Im Allgemeinen meint er diesen veränderten Lebensstil, von dem ich euch gerade so viel erzählt habe, dass dein Blick auf die Welt sich ändert. Für ihn sind aber auch ganz besonders die barmherzigen Handlungen wichtig. Die kommen immer wieder vor in seinem Brief, immer wieder Handlungen am Nächsten. Wo kann ich helfen? Wo gibt es Menschen, denen ich helfen kann? Und vermutlich wäre er gerade sehr, sehr engagiert dabei, irgendwo eine Hilfsaktion, eine Koordinationsstelle einzurichten, um in den Flutgebieten zu helfen. Er würde wahrscheinlich auch allen Christen hier zurufen, komm, mach dich auf, packe an, hilf und handel. Zeige deinen Glauben. Jakobus fordert dich auf, such das Samenkorn in dir. Das Samenkorn des Glaubens. Gott hat es in dich hineingelegt. Und wenn du es gefunden hast, lass dich von ihm verändern. Dein Blick auf die Welt wird sich von alleine verändern, das verspreche ich dir. Du solltest aber nicht an deinen alten Verhaltensweisen krampfhaft festhalten, sondern deinem neuen Vorbild folgen. Ja, es gibt gute Menschen Christen, Nichtchristen, Menschen, die einfach von sich aus schon immer gute Taten tun. Aber es gibt keine Menschen ohne Baustelle. Jede noch so perfekte Mutter Teresa hat ihre Baustellen. Verhaltensweisen, in denen man sehr viel von Jesus lernen kann. Und frag dich heute, wo kannst du dein Handeln verändern? Was sind deine Baustellen? Kannst du hilfsbereiter werden? Öfter auf Notleidende zugehen? Hast du Familie und Freunde im Blick oder drehst du dich zu viel um dich selbst? Und wenn du das alles schon tust, aus welcher Motivation machst du das? Um Anerkennung zu bekommen? Vielleicht ist das deine Baustelle. Vielleicht kannst du daran arbeiten. Es soll heute ein Aufruf sein, dein Reden und Handeln zu überdenken. Das macht dich integer, authentisch, glaubwürdig. Das solltest du auch regelmäßig tun, immer wieder reden und handeln überdenken. Tust du das, woran du glaubst? Jakobus fordert, dass unsere Worte, wenn wir sagen, ich glaube, und unsere Taten übereinstimmen. Wir nehmen jetzt gleich das Abendmahl ein, gemeinsam. Und das ist ein großes Geschenk, das Jesus uns gemacht hat. Es zeigt uns, was das Leben in Person, also Jesus, für uns aufgegeben hat. Für dich und für mich. Es erinnert uns an unsere christliche Gemeinschaft und dass wir alle irgendwie durch Jesus miteinander verbunden sind. Und es lässt ein Licht auf die Zukunft leuchten, wenn wir irgendwann mal mit Jesus an einem Tisch sitzen werden und mit ihm feiern werden. Das ist das, was wir durch das Abendmahl sagen, durch diese Tat des Abendmahls. Und das ist was, was wir auch im Glauben tun dürfen. Ich freue mich darauf. Amen.